Hallo und herzlich willkommen hier im Marienkäfer-Momente-Podcast Achtsamkeit für Eltern. Mein Name ist Lilian Günsche-Hegendark und ich bin Autorin und Beraterin rund um die Themen digitale, agile Transformation, Achtsamkeit und Live-Design. Und ein Thema, wo ich mich persönlich sehr viel begeistere, ist Veränderungsmanagement. Ich glaube nämlich, dass da immer auch so eine kleine Chance mit drin ist. Da gibt es aber natürlich auch Momente, die nicht so einfach sind. Also auf jeden Fall ein Thema, wo man mal so ein bisschen reinschauen kann, gerade wenn man Eltern wird. Es ist ja eine riesige Veränderungsreise, die wir da durchlaufen. Und ich wollte sehr gerne das Thema mal ein bisschen näher beleuchten und dachte mir, da lade ich mir doch mal einen Experten ein. Und ich habe glücklicherweise einen in meinem Netzwerk, den ich ganz großartig finde und der auch heute Zeit hat, mit uns zu sprechen. Und ja, den möchte ich jetzt herzlich willkommen heißen. Hallo, Patrick Greenlee.
Hallo Lilian, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir haben ja das ein oder andere Mal schon so ein bisschen spannende Gespräche geführt irgendwie, ne? So ein bisschen über das ganze Thema Führung auch, weil ich erzähle gleich noch ein bisschen über deinen Background und wir lernen dich auch noch näher kennen. Aber auch ne, so das Leben mit Kind und Führungsposition und was da alles so für einen Veränderungsprozess auch in uns losgeht und auch in der digitalen Wirtschaft. Und da bist du immer ein wahnsinnig spannender Gesprächspartner. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute in dem Podcast auch mal vertiefen können. Also Patrick, so wie ich das jetzt verstanden habe, wir freuen uns natürlich gleich, wenn du noch mal weiter ausführst. Du bist eigentlich Diplompsychologe. Ich glaube auch irgendwie mit so einem Top-Abschluss, wenn ich das richtig mitbekommen habe oder erfahren habe. Dann bist du auch noch Führungskraft im Bereich Change, ne? Und bist bei der Deutschen Bahn tätig. Seit vielen Jahren schon, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, bist also begeistert in dem ganzen Thema Mitarbeiterführung und Change Management. Und du bist Papa von einem wundervollen Sohn.
Genau,
Gibt es
genau so
was,
ist
was du
es.
ergänzen kannst oder möchtest?
Genau, was immer ganz spannend ist, ich beginne mal mit meinem Namen, Patrick
Gerne.
Greenlee. Ich bin tatsächlich auch halber Amerikaner. Mein Papa ist aus den USA und ist als Student nach Deutschland gekommen. Der hat tatsächlich auch Psychologie studiert und hatte hier
Cool.
auch lange einen Lehrstuhl in Deutschland. Der ist jetzt aber gerade in Pension gegangen, beziehungsweise jetzt so Senior Professor. Aber ich bin ganz froh, dass der Name tatsächlich Greenlee auch wirklich im Englisch bleibt, weil es gibt ja immer so spannende Bücher, wo kommen die Namen eigentlich her? Und Green, irgendwie kann man sich das schon vorstellen, hat irgendwas mit Wald zu tun. Es kommt ja aus Irland und dann Lee kommt irgendwie aus Leaf. Und wenn man es so ganz hart übersetzen würde, glaube ich, wäre die deutsche Übersetzung Waldschrat. Und ich bin ganz froh, dass es Greenlee geworden ist und nicht Waldschrat. Genau. Mein Papa hat mich aber gar nicht so sehr zu der Psychologie motiviert. Mein Vater hatte immer die Vorstellung, dass ich Mediziner werde. Aber war tatsächlich so, ich bin in Freiburg aufgewachsen. Und ich wollte immer Jurist werden. Ich wollte immer Anwalt werden. Damals waren die ganzen Romane von John Grisham, die mich eigentlich fasziniert haben. Und in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber hat man immer so in der 12., 13. Klasse die Möglichkeit, mal eine Woche an der Uni zu sein und sich ganz viele Vorlesungen anzuhören. Und ich habe mir alle Jura-Vorlesungen angehört. Und nach dem ersten Tag war ich mir sehr sicher, das werde ich 5 Jahre nicht schaffen. Ja, das hat mich wirklich nicht fasziniert, obwohl ich den Beruf des Juristen, des Anwalts, des Richters oder auch Unternehmen ganz, ganz spannend finde. Aber ich bin dann in die Psychologievorlesung gegangen. Das war Sozialpsychologie und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich studiere Psychologie. Das habe ich in Heidelberg gemacht. Ich wollte dann eigentlich Therapeut werden. Aber in einem Auslandsjahr in Barcelona bin ich irgendwie dann eher zur Wirtschaftsorganisationspsychologie gekommen und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum bei der Bahn gemacht. Das war so ein 6 Monate Pflichtpraktikum. Das fand ich dann irgendwie sehr spannend. Habe meine Diplomarbeit über Führung bei der Bahn geschrieben, Führung in Veränderungsprozessen über ein Jahr. Bin dann als Trainee eingestiegen bei der Bahn und dann schon sehr schnell, damals war ich gerade 30, bin ich das erste Mal Führungskraft auch gleich von einem wirklich kleinen Bereich geworden. Das war Führungskräfteentwicklung und Change Management bei einem großen Tochterunternehmen, der Netz AG. Und dann bin ich bei der Bahn weiter geblieben. Bin dann zu anderen Unternehmen gegangen, habe auch operatives Personalmanagement gemacht und bin seit ja, guten 5 Jahren in der Konzernleitung und habe dort einen Bereich, der heißt Veränderungsmanagement HR Mitarbeitendenbefragung. Da geht es darum, die Projekte aus HR heraus, die für die ganze Organisation Relevanz haben, die zu begleiten als Change Manager. Das machen dann meine Mitarbeitenden. Und ich habe ein Team von Statistikern, die darauf achten, dass bei unseren, wir haben zum Beispiel eine weltweite Mitarbeitendenbefragung, dass dort die richtigen Fragen gestellt werden an die Mitarbeitenden, die richtigen Auswertungen passieren und dass wir dann mit den Ergebnissen weiterarbeiten, damit unsere Mitarbeitenden zufrieden, aber auch stolz sind auf die Bahn, was manchmal, und das wissen ja sehr, sehr viele bestimmt, die auch zuhören, auch herausfordernd ist, wenn zum Beispiel die Pünktlichkeit nicht stimmt oder. Und trotzdem ist es da auch immer wichtig, sich neben den Schwächen auch vor allem auf die Stärken zu konzentrieren.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Satz. Ja, auf die Stärken konzentrieren. Da würde ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ich möchte aber ganz gerne sehr, also nochmal einmal nachfragen. Also als Diplompsychologe den Weg dann zur Bahn. Wie kommt das? Hol uns doch da nochmal ab.
Also es war wirklich also ich habe Psychologie studiert, da gibt es ja drei Richtungen. Es gibt so die klassische therapeutische Richtung, es gibt die pädagogische und die Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe mich für die klinische, also für die therapeutische und für die Arbeits- und Organisationspsychologie interessiert, habe das als Schwerpunkt gemacht und dann habe ich ein 6-monatiges Pflichtpraktikum bei der Deutschen Bahn gemacht. Und warum ich zur Bahn gekommen bin, das muss man wirklich sagen, das war Zufall. Mein Großvater in Deutschland war zwar mal Bahnhofsvorsteher, aber ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Der war leider da schon verstorben. Aber ich bin zur Bahn gegangen, weil die mir am besten gefallen haben vom Vorstellungsgespräch her. Ich fand, das war am inspirierendsten, das war auch am schnellsten. Ich habe da ein Vorstellungsgespräch gehabt, die haben mir am nächsten Tag gesagt, wir finden es spannend, dass du mal Eisverkäufer warst und Fußballtrainer. Dich wollen wir gerne haben. Und dann habe ich da angefangen und bin halt nicht mehr weggekommen und bin auch ganz froh darüber, dass ich diesen Weg mit der Bahn gehen konnte bis hierhin.
Du bist ja jetzt seit 15 Jahren da, ne?
Genau.
Also wie hast du das denn erlebt? Also inwiefern hast du denn in dem Unternehmen auch Veränderungen begleiten können? Also war das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer einfach ist. Gleichzeitig hast du ja auch alleine durch deine ganzen verschiedenen Rollen, die du in dem Unternehmen hattest, ja auch schon Veränderungen erlebt. Also wie war da so dein Eindruck? Wie offen ist die Bahn für Veränderungsprozesse, gerade mit deinem Aufgabengebiet auch.
Ja, ich glaube, dass Veränderungsmanagement bei der Bahn gut funktioniert. Ich glaube, dass die Mitarbeitenden durch ganz, ganz viele Veränderungsprozesse durchlaufen mussten. Und ich glaube, dass sie auch wissen, dass das ordentlich gemacht wird. Ich glaube, die Herausforderung ist, es sind einfach sehr, sehr viele Veränderungsprozesse, die stattfinden und manchmal widersprechen sie sich auch. Man hat eine Entwicklung in die eine Richtung gemacht und 3, 4 Jahre später geht es in eine andere Richtung. Das kennt man bestimmt aus jedem Unternehmen. Dann ist so ein bisschen das Gefühl da, naja, das ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch wichtig und es ist eine Aufgabe des Managements, sehr klar zu machen, welche Veränderungsprozesse sind notwendig und welche Veränderungsprozesse sind aber auch keine Veränderungsprozesse, sondern tatsächlich Transformationen. Also, dass ich irgendwo hinkommen möchte, wo ich vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie das konkrete Zielbild ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich erreichen möchte. Ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, für die Bahn, das kundenzentrierter ist, das pünktlicher ist, das seine gesellschaftliche Aufgabe noch besser wahrnehmen kann als jetzt. Und wenn ich diese Transformation angehe, dann kann jeder Bereich da seine Rolle spielen. Für mich bedeutet das vor allem, dass HR, Human Resources, dort eine Rolle spielt. Und das ist sicherlich die Rolle, die Menschen dabei mitzunehmen, die Menschen auch fit zu machen, dass sie sich selber zutrauen, dass diese Veränderungsprozesse mit ihnen funktionieren werden, dass sie eine aktive Rolle haben, dass sie das Gefühl haben, Selbstwirksamkeit zu empfinden und auch, dass sie das Gefühl haben, ich habe die Kraft, diese Veränderung auch wirklich gestalten zu können.
Ja, Selbstwirksamkeit ist ja, denke ich, da ein ganz großer Faktor, ne? Das
Ja.
ist ja auch etwas, was bei Resilienz wirkt, ne? Also wenn man resilienter werden möchte, dann hilft die Selbstwirksamkeit ja an der Stelle auch. Ja, super spannender Punkt. Patrick, hast du denn irgendwie so ein Zitat, das du mit dem ganzen Thema Achtsamkeit, Elternschaft, Kinder oder auch Veränderung verbindest?
Ja, das habe ich
Ja,
tatsächlich.
toll.
Ich finde das auch selber sehr schön. Also, ich habe mir als ich mich vorbereitet habe auf unseren Podcast heute, habe ich mir so Gedanken gemacht und jetzt habe ich irgendwie, es ist das so wirklich so mein Satz geworden.
Schön.
Ich würde ihn gerne einmal sagen. Für mich bedeutet das, dass das Leben nicht nur ein vorgezeichnetes Malbuch ist, das man einfach ausmalen kann, weil ich weiß, dass der Zauber auf den leeren Seiten entsteht.
Oh, ist das schön. Da kriege ich direkt Gänsehaut. Ja.
Ja, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen, weil
Gerne.
du hast mich ja darauf angesprochen, so auch auf die 15 Jahre bei der Bahn und wie wird man eigentlich Führungskraft und dann vielleicht auch irgendwann eine höhere Führungskraft und. Also ich habe meine Karriere nicht vorgezeichnet. Genauso wie ich zur Bahn gekommen bin, ohne mich da irgendwie, das muss das Unternehmen sein, waren auch alle anderen Stationen. Ich glaube, dass es diese Momente gibt, wo es nicht gut läuft, wo es nicht planbar ist, wo irgendwie ganz viel Unordnung da ist, wo man über sich persönlich hinauswächst und dann den nächsten Schritt gehen kann. Und ich glaube, das ist bei Kindern auch so. Ich glaube, dass wenn ich ein guter Papa, also jetzt für mich sein möchte, dann kann ich meinem Kind ganz viel Rüstzeug an die Hand geben und. Aber ich kann das Leben halt nicht vormalen. Das macht es schon selbst. Und ich glaube, und das ist meine Überzeugung als Mensch, als Psychologe, aber auch als Führungskräfteentwickler und Change Manager. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer das Gefühl haben und die Überzeugung haben, dass Menschen über sich hinaus wachsen können. Und es kann in vielerlei Art und Weise passieren. Es ist eben nicht das, was wir uns vielleicht vorstellen, wie jemand über sich hinaus wachsen kann, sondern jeder Mensch wächst über sich hinaus, aber in dem, wo er es braucht und wo er es möchte. Und manchmal sind die Menschen in ihrer eigenen Potenzialentfaltung auch eingeschränkt, weil Erfahrungen, Einschränkungen etc. das verhindern. Und dann glaube ich, ist es die Aufgabe von HR, von Change Managern, aber auch eben von Führungskräften, ganz egal in welchem Bereich, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie die Kraft haben und auch das Wissen und die Instrumente, diesen Weg doch für sich gehen zu können. Und das hat meistens einen positiven Einfluss, auf die Menschen, aber eben auch auf das Unternehmen. Und deshalb lohnt sich das immer.
Ja, total schön. Also das auch so ein bisschen passieren lassen, ne? Sich auch mal
Genau.
überraschen lassen.
Genau, sich überraschen lassen. Und als du mir so Fragen gestellt hast, ne, so für Vorbereitung, da habe ich irgendwie so lange überlegt, so, okay, wenn ich jetzt dieses Bild mache mit dem Malbuch und es ist nicht vorgezeichnet sein soll oder nicht nur vorgezeichnet, sondern dass der Zauber auf den leeren Seiten entsteht, und was ist denn dann eigentlich meine Überzeugung und mein Menschenbild? Und da gibt es schon so irgendwie diese Überzeugung, dass man darauf vertrauen muss, dass ein Kind, ein Mitarbeitenden, wem auch immer, eine leere Seite sehr gut gelingen wird und dass man nie diesen Schritt machen sollte, sie alleine auszumalen oder vorzumalen. Und das ist etwas in der Führungskräfteentwicklung, was vielleicht auch so ein bisschen neu ist. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, die häufig auch schon sehr lange Führungskräfte sind, dann gibt es häufig dieses vor den Mitarbeitenden stellen, also auch den Mitarbeitenden schützen, gerade in Konfliktsituationen. Ist ganz häufig so, auch wenn ich mal irgendwie das Gefühl habe, in einem Bereich klappt es nicht, suche das Gespräch mit einem Mitarbeitenden, dass ich schwuppsdiwupps die Führungskraft des Mitarbeitenden dabei habe und dann spreche ich mit der Führungskraft des Mitarbeitenden, nicht mit dem Mitarbeitenden. Und das ist für mich zum Beispiel etwas, da würde ich als Unternehmen immer darauf achten, und das ist dann anders als bei Kindern, dass das erwachsene Menschen sind und dass ich ihnen genau in diesem Moment die Entwicklungschance raube, dieses Gespräch selbst zu meistern und damit auch ihnen den Stolzmoment raube. Und ich glaube, da ist meine Rolle als Führungskraft eine andere und auch mein Verständnis, wie Führungskräfte agieren sollten. Ich glaube, bei Krisengesprächen, bei Eskalationsgesprächen, den Mitarbeitenden darauf vorzubereiten, zuzusprechen, Mut auch zu geben, dieses Gespräch alleine zu meistern, danach auch drauf zu gucken, wie war das Gespräch, was hast du gut gemacht, wo ärgerst du dich darüber, was du vielleicht nicht gesagt hast oder was du zu viel gesagt hast. Das bedeutet Entwicklung, weil dann hat der Mitarbeitende es alleine geschafft. Es war sein Gespräch, das er geführt hat. Und ich glaube, das ist auch, das probiere ich in meiner Vaterschaft auch meinem Sohn mitzugeben. Er wird daran wachsen, nicht wenn ich ihm den Weg ebne, sondern wenn er den eigenen Weg geht und da auch die Hindernisse aus dem Weg räumt. Und ich kann ihn dabei unterstützen, aber nicht indem ich vor ihm herlaufe, sondern indem er weiß, dass ich hinter ihm bin. Und das ist eine große Überzeugung, die ich habe und die ich auch probiere, in die Bahn und in ein Unternehmen reinzutragen, dass wir ganz viel Zutrauen haben müssen, dass Menschen ihren Weg gehen wollen und dass sie ihren Weg gehen können und dass wir nur unterstützen können, dass wir ihn nicht ebnen können oder vorweglaufen können oder ihn auch bestimmen können, wo der Weg genau hingeht.
Ja, total schön. Was ich auch tatsächlich mit dieser leeren Malbuchseite so ein bisschen für mich in Verbindung bringe, ist das ganze Thema Kreativität. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie du das bewertest, als Papa, Psychologe und Führungskraft. Mein Vater sagt immer zu mir, oder fragt immer so schön, warum hat es nie eine Fortentwicklung der Schaufel gegeben? Weil es immer einen Erwachsenen gab, der den Kindern erklärt hat, wie sie zu bedienen ist.
Ja.
Und das finde ich so treffend, ne? Und da musste ich gerade so dran denken. Ich weiß, wie siehst du das mit der Kreativität? Ich meine, gerade jetzt im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und auch generell im Kontext, was du gerade erzählt hast.
Ja, ich glaube, dass wir aufpassen müssen. Also künstliche Intelligenz ist was ganz, ganz Tolles, aber so wie wir es häufig nutzen, ist es ja. Wir geben eine Frage, eine Anforderung oder sonst was an die künstliche Intelligenz und die beantwortet uns das. Und das ist etwas, das ist toll, das ist schnell und das hilft auch, Ressourcen zu sparen. Aber die leere Seite wird dann halt so befüllt, wie ich es schon vorgebe und es entsteht bei mir nicht so viel. Und ich glaube, für Unternehmen, aber auch für Eltern ist es halt wichtiger, Raum zu geben. Also Raum zu geben, dass Kinder mit anderen Kindern, mit ihren Eltern in einem nicht vorgefertigten Setting darüber sprechen können, wie könnte denn diese Seite aussehen? Und da wird vielleicht am Anfang kommen, ja, da möchte ich ein Fußballstadion draufmalen. Und am Ende ist es kein Fußballstadion geworden, sondern es ist ein wunderschöner Adler geworden, weil man die ersten zwei Striche falsch gesetzt hat. Und dann konnte halt noch ein Adler draus werden. Ja. Und plötzlich ist dieser Adler aber so gelungen, dass ich eben diesen Adler zeige. Und dann entsteht etwas Neues daraus. Und ich glaube, wir müssen immer gucken, bei all dem, was wir eben vorgeben oder wo es so diese klare Erwartung gibt, das ist die Antwort, dass wir uns nicht darauf versteifen, dass es genau das sein muss, sondern dass etwas Neues entstehen kann. Und das kann genauso gut sein oder noch viel, viel besser und neu. Und das ist, wenn du dich zurückkommst auf deine Schaufel, ja, wenn ich nicht gezeigt hätte dem Kind, guck mal, die Schaufel muss ich in die Erde reinrahmen, dann muss ich sie hochziehen und sonst was. Vielleicht wäre irgendwann ein ganz wundervolles Instrument raus geworden. Und dann hätte ich gemerkt, ich brauche noch Saiten dran oder sonst irgendwas, damit es noch besser klingt. Ja, also deshalb, du hast da schon sehr recht, ja, mit diesem Bild. Das ist ein schönes Bild. Und Kinder durchbrechen es ja trotzdem. Also Kinder wissen dann, wie die Schaufel funktioniert und es ist gut. Und wenn niemand hinguckt, nehmen sie die Schaufel und machen trotzdem eine kleine Band raus, weil es halt auch ein bisschen eine Form von einer Gitarre hat. Und vielleicht kommen sie halt irgendwann zum Gitarre spielen und vielleicht schreiben sie irgendwann ihr eigenes Lied und vielleicht sind sie irgendwann auf einer ganz großen Bühne und bewegen Millionen von Menschen mit ihrem Song. Und ganz der kleine Auslöser war die Schaufel. Aber wenn ich das Kind die Schaufel nehmen sehe und daraus eine Gitarre basteln sehe, wenn ich dann sage, das ist eine Schaufel, nutze sie auch als Schaufel und nicht als Gitarre, dann werden diese Millionen Menschen nicht von meinem Kind bewegt werden, weil ich genau diese Chance unterbunden habe.
Vielen Dank. Wie war es denn für dich, als du Vater wurdest? Also wie hat sich denn dein Leben verändert? Ich nenne das auch immer ganz gern Live-Design, ne? Also wie hat sich so dein Live-Design angepasst, adaptiert? War das immer leicht für dich, das alles unter einen Hut zu bekommen, so als ja, Senior-Führungskraft bei der Bahn und dann eben auch noch als sehr hingebungsvoller Papa, so wie ich dich zumindest wahrnehme, auch wie du jetzt erzählst? Also ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie hat sich das für dich verändert?
Sehr gerne. Also Im Endeffekt geht es ja sehr früh los. Also man weiß, dass bei mir dann die Partnerin, meine Frau, schwanger ist und man muss Entscheidungen treffen. Und bei uns war die Entscheidung, ich war in Frankfurt bei einem Tochterunternehmen von der Bahn in einer Position, die ich sehr cool fand, weil das war nicht nur Change Management, Führungskräfteentwicklung, sondern auch operatives Personalmanagement, Führungskräftebetreuung. Und eigentlich hätte ich das gerne weitergemacht. Und trotzdem war das eine riesige Chance, dass ich in die Konzernleitung wechseln kann. Und wir haben darüber gesprochen, wollen wir das machen, weil die ist halt in Berlin, die Konzernleitung. Und dann haben wir lange darüber gesprochen und uns entschieden, wir machen das. Und im ersten Jahr ist meine Frau dabei und sie nimmt die Elternzeit. Das hätte sie ja nicht machen müssen. Sie hätte ja auch sagen können, mach das, wir machen das halbe halbe. Aber es war, also hatte, glaube ich, wirklich nichts damit zu tun, ob Mann oder Frau oder wer wie viel verdient. Meine Frau ist auch erfolgreich in dem, was sie tut. Und sie ist übrigens Juristin.
Das ist doch in deinem Leben.
genau. Aber wir haben diese Entscheidung getroffen aus dem, wie wir uns gefühlt haben in dem Zeitpunkt. Das hätte 2 Jahre später ganz anders sein können. Und sind dann nach Berlin gegangen. Ich habe in der Konzernleitung angefangen. Meine Frau hat Elternzeit gemacht. Und dann sind wir als Familie zurück nach Frankfurt und ich bin nach Berlin gependelt. 3, 4 Tage die Woche. Das hat sich mit Corona natürlich so ein bisschen dann auch erübrigt, ja, mit dem vielen Pendeln. Das war ja alles im Homeoffice. Aber irgendwann ging es wieder los. Und ich war viel in Berlin. Und wir haben sehr stark gemerkt, dass meine Beziehung zu unserem Sohn darunter leidet. Also bestimmt auch die Partnerschaft, dass sie darunter leidet, aber das kann man managen. Also eine Partnerschaft kann man mit einem Erwachsenen besser managen als die Partnerschaft mit einem Kind. Weil da geht es ja viel, viel auch um die kleinen Momente, die man verpasst. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir gemeinsam nach Berlin gehen. Das hat bei meiner Frau auch gepasst mit dem Job und wir sind gemeinsam nach Berlin gezogen vor 1,5 Jahren und diese 1,5 Jahre, mein Sohn ist jetzt 5,5, also er war 4, als wir nach Berlin gezogen sind, die hat meine Beziehung zu meinem Sohn total verändert. Also die Gleichberechtigung von Vater und Mama, die ist jetzt da, die war früher, war Mama wichtiger. Ja, das war einfach so. Und das hatte auch etwas damit zu tun, dass ich nicht da war. Und jetzt haben wir für uns klare Regeln. Ich bringe unseren Sohn, meine Frau holt unseren Sohn meistens ab. Das funktioniert nie komplett. Ja,
Klar.
ja, und das ist also, das Leben ist nicht planbar, irgendwas kommt dazwischen. Und das ist ja manchmal das Gemeine. Wahrscheinlich erzählt mein Sohn eher darüber, was er mit mir erlebt hat, weil ich ihn einmal abgeholt habe, anstatt über die 150 Male, die er mit seiner Mutter erlebt hat, wo es eine klare Routine gibt. Und auch da muss man dann wieder darüber sprechen, dass das okay sein muss, ja, und dass das passt. Aber deshalb, mein Leben hat sich durch unseren Sohn sehr, sehr stark verändert. Aber ich finde nur zum Positiven. Also ich war auch gar nicht immer, dass ich überzeugt war, dass ich Papa werden muss, dass ich ein Kind brauche. Ich glaube, es hätte auch ohne funktioniert, aber seitdem ich unseren Sohn habe, ist es einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihm auch etwas mitgeben kann, was ganz toll für mich ist, ein schönes Gefühl. Aber es ist halt einfach auch so, dass er mir ganz, ganz viel gibt und dass es mir auch hilft, durch ganz viele Situationen durchzukommen, wo ich das Gefühl habe, boah, ich bin einfach massiv gestresst und die Sachen laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle und, und. Und für mich ist da das Ritual tatsächlich, mein Sohn spielt sehr, sehr gerne Fußball. Ich habe 2 kleine Tore gekauft, wir wohnen hier direkt am Park. Ich gehe dann mit ihm runter und spiele Fußball. Das Glück ist, er will immer Fußball spielen, das ist nichts, was man diskutieren muss. Ja. Und das hilft mir sehr. Und am Anfang habe ich noch immer das Handy mit runtergenommen und dann hat es mir nicht so viel geholfen, weil das ist für ein Kind sehr frustrierend, wenn es gerade 2-2 steht und der Papa muss noch mal kurz aufs Handy gucken und das Spiel wird unterbrochen. Ich bin jetzt aber schon so weit und das war für mich eine Lernphase, dass ich es auch schaffe, das Handy oben zu lassen. Und in dieser Zeit ganz bei meinem Sohn beim Fußballspielen bin. Ich spiele auch gerne Fußball. Und das ist, glaube ich, etwas, für mich war das nicht leicht. Also diese ständige Erreichbarkeit war für mich selbstverständlich. Ich habe es auch nie verstanden, warum man nicht ständig erreichbar sein kann. Und dieses Verständnis ist mir durch den Bennett erstmal gegeben worden. Das verändert meine Rolle als Führungskraft, aber auch den Mehrwert, dass ich auch verstehe, was das auch bedeuten kann und dass es gut und richtig ist, sich diese Zeit zu nehmen, nicht nur für das Kind, sondern dass es auch einem selbst etwas bringt. Das ist mir erst durch das eigene Erfahren wirklich bewusst geworden.
Ja, das hat ja viel mit Achtsamkeit zu tun, was du jetzt gerade so schilderst, ne? Also auch, was du gerade sagst, dieses quasi ganz im Hier und Jetzt bei deinem Sohn, beim Fußballspiel, ne? Ihr macht da etwas, ja, wo ihr wirklich fühlt, was ihr tut und seid sozusagen mit dem Körper verbunden an der frischen Luft.
Ja.
Dann eben noch Digital Detox, was du jetzt sogar auch noch integriert hast, ja. Also eigentlich eine sehr, sehr schöne Achtsamkeitspraxis. Deswegen auch ein sehr nachvollziehbares, gutes Beispiel, finde ich, für warum es dir dann auch hilft, ne? Ein bisschen Stress abzubauen tatsächlich, ne?
Ja.
Hast du denn noch weitere Hacks so für dich, für ein gutes Work-Life-Kit-Blending, wie ich es immer nenne?
Ja, tatsächlich so in der Rolle als Führungskraft. Also ich bin ja vom Hintergrund Psychologe, ich arbeite bei HR. Ich bin Führungskraft, das heißt, momentan führe ich zwei unterschiedliche Teams. In einem Team sind nur Frauen, im anderen Team sind Frauen und Männer gemischt. Das ist natürlich eigentlich immer schöner. Jetzt ist es so, gerade in dem Team, wo nur Frauen sind, die sind alle zwischen Ende 20 und Mitte 40. Von denen haben ganz, ganz viele Kinder und manche auch nicht nur eins. Und es ist so genau, also ne, das ist ja immer noch so, dass Frauen häufig länger Elternzeit nehmen als Männer. Mir geht es jetzt gar nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, aber die kommen ja irgendwann wieder. Und was ich erlebe, ist tatsächlich, dass es als Führungskraft tatsächlich essentiell ist, für das Unternehmen, aber eben auch für den Mitarbeitenden darüber zu sprechen, wie man diese Zeit danach gestaltet. Und dass man eine Mitarbeitende, es ist ganz egal, ob das eine Elternzeit ist, eine Pflegezeit oder ein Sabbatical, nach einer langen Zeit, wenn man wiederkommt, dass man Zeit gibt, auch wieder anzukommen. Und das ist vielleicht so eine Selbstverständlichkeit, aber ich erlebe es bei meinen Kolleginnen einfach ganz, ganz häufig so. Und das ist vielleicht sogar egal, ob das Männer oder Frauen sind. In meiner Erfahrung habe ich es mehr mit Frauen erlebt, weil es einfach mehr Frauen waren. Sie geben sich selber nicht die Zeit. Also sie möchten genau an dem Punkt anfangen, wo sie aufgehört haben, mit der gleichen Intensität. Und sind häufig nach 3, 4 Monaten extrem frustriert. Und ich glaube, und es ist total schwierig, auch als Mann dann mit einer Frau darüber zu sprechen, so über dieses, es ist okay, dass das auch ein bisschen dauert und das hat gar nichts damit zu tun, dass du jetzt Mutter bist oder sonst was oder jetzt zweifache Mama oder sonst was, sondern du warst einfach weg und du bist jetzt in einem anderen Alltag als im letzten Jahr und der ist nicht besser oder schlechter, er ist nur anders. Und dass du dich da akklimatisieren musst, dass du auch wieder Fertigkeiten brauchst, die du im letzten Jahr weniger genutzt hast. Das ist so, aber du hast halt eben auch neue Fertigkeiten, neue Besonderheiten in diesem letzten Jahr erlebt, die du in deine Arbeit integrieren kannst. Aber dafür musst du dir selber zugestehen, dass es ein bisschen dauert, bis du wieder auf den 100% bist und die Zuversicht und die Sicherheit auch geben. Und ich weiß, dass wenn du dir diese Ruhe gibst und dir überlegst, was du alles auch aus deinem Alltag auch mitnehmen kannst ins Berufsleben, dass du dann halt diese 100% auch übersteigst und weiter wächst. Und ich glaube, diese Sicherheit gemeinsam zu besprechen und sich dann gemeinsam zu geben, die ist essentiell und die passiert in Unternehmen viel zu wenig.
Ja, es ist aber auch wirklich wunderschön. Also ich bin gerade auch total beeindruckt, weil das ist total wünschenswert. Ich würde mir wünschen, dass mehrere Führungskräfte genauso denken. Ich kann mir vorstellen, dass das leider eben aber auch nicht immer so gelebt wird, ne? Sondern dass dann halt auch irgendwie viel Druck auch entsteht, ne? Aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass auch ein großer Teil des Drucks selbst in einem kreiert wird. Dass man
Ja.
selbst denkt, ich muss jetzt sofort wieder, ne, Full Power. Und da ist wahrscheinlich so ein bisschen auf beiden Seiten irgendwie, kann man da justieren.
Ja, und weil wir auch alle, glaube ich, dieses vorgezeichnete Malbuch mit uns rumtragen im Rucksack. Also gerade wenn Menschen sehr, sehr gut ausgebildet sind, sehr, sehr viel Potenzial auch in sich tragen für Höchstleistungen. dann gibt es meistens einen sehr klaren Plan, bis wann will ich was erreicht haben. Und es
Ja.
muss nicht immer das Uncharmanteste sein mit, bis dann will ich so und so viel Geld verdienen, sondern es kann sein Status, Position, Mitarbeitendenführung etc. etc. Es können auch ganz schöne Motive sein, Verantwortungsübernahme und, und. Aber es ist einfach so, man. Dieses vorgezeichnete Malbuch kann dann auch frustrierend wirken, wenn etwas dazwischen kommt. Und dann die Sicherheit zu haben, dass das okay ist und dass ja die leeren Seiten kommen und dass es darum geht, die besonders schön auszufüllen und dass vielleicht das Vorgezeichnete nur eine Übung ist. Ja,
Ja.
und es ist, dass der Zauber halt eben nicht dort entsteht, sondern irgendwo dazwischen, da wo Raum ist. Und ich glaube, das müssen wir leben. Und ich, also es ist ja immer so leicht, das so zu erzählen. Und ich mache das ganz, ganz häufig bestimmt auch falsch, auch in meiner Führungsarbeit, dass ich halt irgendwie mein Bild auch probiere, anderen aufzudrücken. Ja, und das ist vielleicht dann auch etwas, wo es tatsächlich darum geht, Feedback auch anzunehmen. Und das fällt mir also immer verdammt schwer. Also ich bin selber sehr überzeugt, dass ich eine gute Führungskraft bin, dass ich mir viel Zeit nehme, dass ich die richtigen Dinge sage. Aber ich erlebe das auch, dass mir jemand sagt, das, was du mir heute gesagt hast, das hat mich nur traurig gemacht, das hat mich jetzt nicht weitergebracht, das hat mich irgendwie getroffen. Und da kann ich meistens zum Beispiel nicht so gut mit umgehen. Und es dauert ein bisschen Zeit, bis wir wieder gut miteinander sprechen können. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir gelernt habe, dass diese Zeit von, aber ich habe mich doch bemüht, ich wollte es doch gut machen. Und jetzt kommt da kein positives Feedback hinzu, okay, ich habe verstanden, da war was nicht gut, was hätte ich denn anders machen können, dass, dass diese Zeit kürzer wird. Die wird immer so sein, weil ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie auch frustriert, wenn er sich Mühe gibt und irgendwie das Gegenüber findet es gar nicht gut. Aber die Zeit, bis man wieder in das Arbeiten kommt, in das Miteinander sprechen kommt und halt eben den nächsten Schritt miteinander geht, die kann durch Erfahrung, aber halt auch durch diese, das selber akzeptieren, man macht nicht alles richtig, einfach kürzer werden. Und das finde ich
Ja.
total, wichtig und gut. Und ich glaube, dann entsteht etwas und das ist für mich tatsächlich sehr transferierbar zwischen der Arbeitswelt und der Welt der Elternschaft. Ich glaube, dass das Entscheidende dafür ist, dass man gut durch das Leben kommt und das Leben gut gestaltet, Vertrauen ist. Und ich bin jetzt gar nicht beim Urvertrauen, ja, sondern tatsächlich beim Vertrauen, was man miteinander erlebt. Und ich beginne mal ganz einfach in meiner beruflichen Entwicklung. Ich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn ich Reaktionen nicht ablesen kann. Also ich mache irgendwas, irgendwas Blödes, was vielleicht auch einen Schaden hervorruft. Und weil mein Manager, meine Führungskraft etc. Gerade einen schlechten Tag hat, ist es eine Vollkatastrophe. Er hat einen guten Tag oder sie hat einen guten Tag und es ist alles in Ordnung. Ja. Das macht mich verrückt. Da bin ich ganz, ganz hibbelig. Und ich glaube, ich probiere wirklich ganz, ganz viel darauf zu setzen, dass man bei mir als Führungskraft eine hohe Verlässlichkeit hat. Nicht, dass ich mich an alles erinnere, was ich mal zugesagt habe und das immer alles abarbeite, das auch. Aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig wie Reaktionsverlässlichkeit. Also wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Und bleibe ich dabei ruhig, weil für mich ist die Überzeugung schon so, den Charakter eines Menschen erkennt man meist nicht nur in den guten Tagen, sondern man erkennt es genau dann, wenn Stress da ist, wenn auch vielleicht Sorgen da sind, Angst auch da ist, bleibt er dann bei sich, bleibt er ruhig, sieht er trotzdem dem Gegenüber und was es bei ihm gerade auslöst oder kommt es zu einem, zu einer Stressreduktion durch Schreien oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, etwas, was Vertrauen zerstört und ganz, ganz schwierig macht, es wieder neu aufzubauen. Und deshalb sollten wir immer gucken, dass wir verlässlich bleiben in unseren Reaktionen.
Sehr schön. Ich würde noch mal ganz kurz versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Also du hast ja jetzt schon relativ viel über Führung gesprochen, was für dich da wichtige Fähigkeiten sind. Also du hast jetzt erwähnt Vertrauen, Verlässlichkeit, dann hast du vorhin schon gesagt, die Klarheit, ne, geben, Selbstwirksamkeit erlauben, auf die Stärken schauen von den Menschen, ihnen Freiraum und Entwicklungsmöglichkeiten geben. Ne? Das ist die leere Seite des Malbuchs. Ja, also schon mal super tolle Punkte. Ist da noch was weiteres, wo du sagst, das gehört irgendwie zu dem Skillset dazu?
Es ist das Beschreiben von einem Zielzustand. Ich würde da mit dem Unternehmen beginnen. Ich habe das ganz, ganz häufig erlebt, auch wenn man teure Change Management Seminare besucht, dass häufig so erzählt wird, ja, es gibt die Change Stories und da gibt es Win the Princess und Fight the Dragon. Und ich glaube, Fight the Dragon, das ist für alle relativ einfach. Man hat irgendeine Bedrohung und man muss gegen diese Bedrohung ankämpfen. Das ist relativ leicht zu erzählen. Win the Princess, also etwas erlangen, was besonders schön ist, das ist verdammt schwer, diese Geschichte zu erzählen. Und ich weiß nicht, auf wie vielen Veranstaltungen ich schon war, wo zum Beispiel das Bergsteigermotiv genutzt wurde. Also, wir müssen auf den Gipfel. Ja, also ich muss sagen, also ich bin jetzt kein überzeugter Bergsteiger. Also ich musste auf dem Gipfel gar nicht hoch. Ja, also es gibt mir persönlich auch überhaupt nichts, dass ich diese Tausenden von Meter da hochgestiegen bin. Und ich habe auch nicht den sportlichen Ehrgeiz, das zu schaffen. Also es inspiriert mich gar nicht. Was mich inspiriert, ist, wenn mir jemand erzählt, wie ist denn dieser Blick hinter dem Berg? Wie ist denn die Landschaft, die ich sehe? Wie ist der Himmel? Es ist eine Sehnsucht in mir auslöst, das zu erfahren. Und ich glaube, das ist ganz essentiell, auch wenn ich dann zurückgehe wieder zu meinem Kind und auch wie ich mir die Zukunft meines Kindes vorstelle. Ich kann doch nicht sagen, du, ich will, dass du irgendwann mal ein Top-Arzt wirst, der eine eigene Praxis hat und 5000 Patienten und irgendwie 70 Mitarbeitenden. Das gibt doch meinem Kind gar nichts. Wenn ich meinem Kind etwas erzählen möchte, erzähle ich doch, wie es sich fühlt, jemanden gesund zu machen, wie sich das bei mir anfühlt. Dann kann es doch für ein Kind auch inspirierend sein. Und ein Kind kann auch sagen, ja, ist aber nicht mein Gefühl, ich habe ein ganz anderes, was ich erreichen möchte. Aber ich glaube, dass wir das häufig falsch machen, dass wir Ziele setzen, bis dann kannst du etwas, bis dann erreichst du etwas und diese Ziele einfach so setzen, weil wir irgendwie denken, ja, die Menschen werden es schon toll finden, auf den Gipfel hochzustürmen. Die Menschen finden das nicht toll. Das sind nur ein paar, weil für die sind überzeugte Bergsteiger. Das Gefühl, was entstehen kann, wenn man es erreicht, das muss man viel stärker beschreiben. Und ich glaube, das ist gerade in Unternehmen, ehrlich gesagt, noch nicht ausgebreitet genug. Das lernen wir auch bei der Bahn, da sind wir dran, das machen wir ganz intensiv. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das in Perfektion können. Und ich glaube, ich nehme mir das vor als Papa. Ich möchte meinem Kind auch eher beschreiben, wie fühlt es sich an. Keine Ahnung, bei mir war es jetzt gerade das Seepferdchen zu erlangen, nicht, dass ich ihm beschreibe. Und dann hast du dieses Seepferdchen, das du an deine Badehose machen kannst. Manchmal reicht das ja auch schon, sondern es ist dieses, du kannst dann einmal durch das Becken schwimmen und auf der anderen Seite ist die Mama oder es ist sonst irgendjemand, es ist ein Freund, du musst nicht mehr drum rumlaufen. Es ist ein ganz schönes Gefühl, dass du das selber schaffen kannst.
Ja, total. Was ist denn achtsame, empathische Führung für dich?
Also achtsame Führung ist für mich, dass ich tatsächlich meinem Gesprächspartner, meinen Mitarbeitenden probiere, mitzugeben, dass man auf sich achten muss und dass ich probiere, Veränderungen, die ich registriere, zu spiegeln, ohne dass es zu einer Verletzung führt. Und ich glaube, das ist manchmal ganz schwierig. Also man merkt das ja manchmal, dass jemand zum Beispiel, dass es einem nicht gut geht. Und dann kann ich ja sagen, ja, ich habe das Gefühl, es geht dir nicht gut. Und manchmal ist es gut und manchmal ist es nicht so gut, wenn man das so anspricht. Aber es ist halt dort vielleicht auch manchmal wichtig ist, dass ich eher beobachtbares Verhalten auch beschreibe. Mir ist aufgefallen, dass du da plötzlich ganz abwesend wirktest in der Situation. Willst du mit mir darüber sprechen, woran das auch lag? Ja, und Da bin ich eigentlich bei den klassischen Feedback-Regeln, aber das ist bei mir bei Achtsamkeit auch so. Ich nehme mein Gegenüber wahr und ich schließe nicht daraus, warum dieses Verhalten so gezeigt wurde, sondern ich frage nach. Und da kann ich persönlich gar nicht so unterscheiden zwischen Achtsamkeit und Empathie, sondern es ist einfach, ich muss den Menschen kennen, den ich führe, damit ich überhaupt Veränderungen bei ihm registrieren kann. Und wenn ich den Menschen nicht kenne, entweder weil ich immer nur über fachliche Dinge spreche, also nicht über menschliche, oder weil ich einfach auch zu wenig Zeit habe, dann muss ich das als Führungskraft verändern. Ich brauche genügend Zeit mit meinen Mitarbeitenden und ich brauche auch selbst die Ruhe, um meinen Mitarbeitenden zu spüren und zu erleben.
Wie integriert ihr denn als Unternehmen, oder du eben auch in deinen Teams, die du führst? Ich sag mal so mentale Gesundheit und Achtsamkeit bei der Arbeit.
Also ich glaube, dass das Erste ist, dass wir natürlich ganz viele so Angebote als Unternehmen haben, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man sich melden kann, dass wir ganz viele Angebote haben, wie man mehr Achtsamkeit in den Arbeitsalltag integrieren kann und, und. Ich glaube, das ist alles gut und richtig, aber das setzt sehr darauf, dass das Individuum dieses Angebot auch zieht. Und häufig ist man ja gar nicht in der Lage oder sieht für sich auch noch gar nicht die Notwendigkeit, dass man darauf achtet. Und dann etwas, was viele vielleicht auch als gar nicht so wichtig wahrnehmen, ist es aber tatsächlich, dass wir bei der Bahn, das machen wir, glaube ich, schon sehr stark, insbesondere in den administrativen Berufen, aber auch in den operativen, probieren wir das zu integrieren, dass wir halt, wenn wir zusammenkommen, nicht gleich mit dem Business starten, sondern, und manchmal wird es vielleicht belächelt, aber mit einem Check-in einfach beginnen. Und der kostet immer Zeit, aber es ist gut investierte Zeit, weil ich weiß, wie mein Gegenüber gerade da ist. Und wenn ich selber auch in der Ruhe bin, dass ich zuhören kann, dann weiß ich auch, und ich kann es mir auch merken, verändert sich irgendetwas bei jemandem. Und dann kann ich darüber ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wieder zur Wertschätzung führt, wenn jemand das Gefühl hat, in diesem Kreis kann ich ein bisschen sein, wie ich bin und ich werde gehört, ich werde wahrgenommen. Das hilft mir dann auch zu sehen, okay, da hat mir jemand gespiegelt, es hat sich was verändert. Ich höre mal in mich rein, warum hat sich etwas verändert und gibt es etwas, wo ich irgendwie Unterstützung brauche?
Und so ein
Also es
Check-in,
ist
ist das dann ein Moment in Stille oder sind das dann so Warm-up-Übungen?
Also bei uns ist es tatsächlich so, wir sitzen, ich erzähle es mal, wie das mit meinem Team ist. Wir beginnen wirklich jeden Termin, den wir gemeinsam haben, mit, wie bin ich heute hier? Wie geht es mir gerade? Wie war mein letzter Termin? Was treibt mich gerade um? Habe ich etwas, was ich direkt sagen möchte heute, weil es für die Gruppe total relevant ist oder weil es für mich relevant ist? Dafür nehmen wir uns Zeit. Vielleicht so, das sind nur 2, 3 Minuten pro Person, aber die Zeit nehmen wir uns. Und damit ist ein Drittel des Meetings vorbei. Nur dafür. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht auch nicht effizient, aber wir merken, wenn wir es weglassen, dann verlieren wir uns auf die Zeit. Und gerade dadurch, weil wir ganz viel auch aus dem Homeoffice arbeiten und, ist das noch viel, viel wichtiger geworden, als wenn man diese kurzen Begegnungen im Büro hat. Dass ich weiß, wie geht es meinen Mitarbeitern gerade. Damit er aber auch erzählt, wie es ihm geht und damit Kollegen und Führungskraft und es auch spüren können, ist halt wieder dieses Vertrauen so essentiell. Weil ich kann ja auch, also ein Check-in hilft nichts, wenn jeder sagt, ja, heute geht es mir super und morgen geht es mir auch super. Und ja, das wichtige Thema, das habe ich jetzt mal kurz hier zusammengefasst, sondern dass man einen Raum schafft, wo Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können auch mal sagen, das geht mir nicht gut oder das treibt mich gerade um. Und wenn das einmal passiert, dann ist es, glaube ich, wir sind ja alles Menschen und es treibt uns doch dann um. Dann ist doch ganz häufig so, dass man danach noch mal jemanden anruft oder noch mal bei jemandem vorbeigeht und sagt, du hast heute was gesagt und ich wollte einfach mal fragen, kann ich irgendwie unterstützen? Aber wenn wir den Raum nicht bieten, werden diese Folgegespräche, diese Folgebegegnungen eben halt auch nicht passieren.
Ja, total schönes Beispiel. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Patrick. Wir kommen ja langsam schon so ein bisschen ans Ende unserer Zeit. Ich könnte mit dir noch ewig weitersprechen. Vielleicht brauchen wir noch ein Follow-up.
Immer gerne.
schön. Vielleicht mal kurz zum Thema Marienkäfer-Momente. Du hast vorhin schon so ein bisschen mit deiner Geschichte, als du ein bisschen geschildert hast, mit deinem Sohn, da so ein bisschen angeknüpft, als du sagtest, so die kleinen Momente, hast du vielleicht auch viel verpasst, als du dann viel, ne, hin und her gereist bist zwischen den zwei Standorten und so weiter. Deswegen mal meine Frage, also die Geschichte mit dem Marienkäfer, rund um Marienkäfer-Momente, dass es auf einmal wieder wichtig ist, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat und dass das ein Geschenk ist, das wir durch Kinder kriegen. Wie empfindest du das? Was löst diese Geschichte oder dieses Bild in dir aus?
Die Geschichte löst bei mir tatsächlich ganz, ganz viel aus und nur positive Gefühle, weil ich finde, sie nimmt ganz viel Druck raus aus der Elternschaft.
Das ist schön.
Weil ich glaube, wenn man einfach da ist, und da ist, meine ich nicht nur, man ist irgendwie physisch da, sondern man ist mit allem, was man hat, mit all seiner Aufmerksamkeit bei seinem Kind und ist mit seinem Kind draußen oder in der Wohnung oder wo auch immer. Man hat ganz große Sicherheit, dass über die Zeit einfach etwas passieren wird, wo, so wie du, irgendwas hängen bleibt, dass man viele, viele Jahre später daraus seinen Podcast macht, weil es einen so geprägt hat und oder sein Buch darüber schreibt. Und das wird bei jedem etwas anderes sein, aber wir müssen uns gar nicht so sehr bemühen, weil die Sachen passieren einfach. Wir müssen nur da sein und sie miteinander erleben. Und ich finde das einen ganz, ganz schönen Moment. Und ich glaube, jeder hat ihn. Ich glaube, ich habe ihn mit meinem Sohn. Der ist nicht ganz so schön, aber kommt zurück zum Fußballspielen. Ich war mal total in Gedanken, bin mit meinem Sohn rausgegangen. Damals haben wir noch in Frankfurt gewohnt. Da haben wir immer an einem E-Werk gespielt und da gab es ganz viele Fenster. Ich war völlig in Gedanken. Ich habe diesen Ball genommen, ich habe völlig runtergebolzt und einfach komplett die Scheibe zerscheppert.
Oh.
Aber für uns ist das ein ganz toller Moment, weil mein Sohn mich ganz häufig daran erinnert, Papa, du musst schon da sein, ne? Weil ich ihm erklärt habe, so, ich war ja total in Gedanken, du musst schon da sein, ja, wenn wir jetzt spielen, ja. Und das ist vielleicht so mein Moment, den ich mit ihm zusammen erlebt habe, dass ich mal nicht da war und dann ist was passiert, was für ihn sehr prägsam war. Aber ich habe auch daraus gelernt, dass wir ganz viele andere Momente haben, die viel, viel schöner sind, wenn ich einfach mit meinen Gedanken bei ihm bin.
Sehr schön. Ja, und dann würde ich das immer erinnern, ne? Diese
Genau.
zerbrochene Fensterscheibe. Ja, total
Ja, und
schön.
es hat auch ganz viel, auch da entsteht ja was daraus, weil also als dann das Fenster geborsten ist, ne, war ich ja dann schon da, ja. Und dann geht es ja darum, wie geht man jetzt damit um, mit so einem kaputten Fenster. Und es hat ihn ja auch erschreckt, mein Sohn, ja. Und wir hatten dann das Glück, dann war in diesem E-Werk, ist ein Rewe drin gewesen und das war zu, es war ein Sonntag, aber der Bäcker hatte offen. Und dann sind wir zusammen zu dem Bäcker gelaufen und ich war ganz schuldbewusst und habe der Bäckersfrau erklärt, dass ich leider das Fenster kaputt geschossen hatte. Auch da war dann halt irgendwie wieder dieses Gefühl, wir haben das ja gemeinsam gemacht und er hat diesen Prozess erlebt. Man hat auch was Blödes gemacht und wie geht man jetzt damit um? Und weglaufen wäre jetzt wahrscheinlich nicht die beste Vorbildfunktion gewesen, obwohl ich auch kurz gezuckt habe, aber ich habe gedacht, nein. Ich gehe jetzt doch besser mit ihm zusammen zur Bäckersfrau und erkläre das nochmal. Ja. Also aus jedem
Schön.
Moment kann man etwas ziehen, ob er gut läuft oder nicht. Man muss nur probieren, in dem Moment zu bleiben und ihn dann so zu gestalten, dass er für alle Seiten der Richtige ist.
Klasse, vielen, vielen Dank. Meine letzte Frage, Patrick, für heute zumindest. Wer weiß, ob wir noch, haben wir
Mhm.
ja wirklich noch ein Follow-up. Total, wirklich, ich finde das ganz toll, wie du auch mit uns so ein bisschen die verschiedenen Facetten jetzt geteilt hast. Total spannend. Wenn du dir jetzt vorstellst, kommt ein kleiner Marienkäfer angeflattert, das ist ja auch ein Glückskäfer, und setzt sich auf deine Schulter und er ist bereit, dir einen Wunsch zu erfüllen für Eltern, Kinder, Familien. Welchen Wunsch hättest du?
Eigentlich ein bisschen, wo ich hätte einen anderen Wunsch am Anfang des Gespräches geäußert als jetzt. Das ist ja auch was Schönes. Also da
Interessant.
danke, wie du durch das Gespräch geführt hast.
Gerne.
Aber es ist tatsächlich, glaube ich, dieses, wenn ich einen Wunsch habe, lasst uns nicht zu viel Druck fühlen, immer das Richtige machen zu müssen. Lasst uns eher auf unsere Kraft vertrauen, dass wir das Richtige im richtigen Moment geben werden. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde. dass wir nicht so verkrampft sind, weil wir immer das Beste wollen für unser Kind, für unser Team, für uns selbst, sondern dass wir vertrauen, dass das Richtige kommen wird, wenn wir nur da sind.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Patrick, für ja, diese tollen Impulse und Worte und für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich freue mich, falls wir uns nochmal hören.
Ja, genau. Ganz lieben Dank, ja? Okay,
Dankeschön. Ciao.
tschüss.